Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann. Die Filmfestspiele in Cannes und zwei Premieren interessieren uns heute. In München inszeniert Brigitte Fassbender Hans-Werner Henzes komische Oper Der junge Lord. Und an der Volksbühne Berlin bringt Pina Karabulut das Stück Die Hand ist ein einsamer Jäger zur Uraufführung. Erfahren haben wir heute, dass die Jugendbuchautorin und Zeichnerin Judith Kerr am Mittwoch nach kurzer Krankheit in London gestorben ist. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Das ist der Titel eines weltberühmt gewordenen Buches, das mehr als alle andere mit ihrem Namen verbunden bleibt. Es erzählt aus der Perspektive des Kindes, das sie war, wie sie 1933 mit ihren Eltern aus Deutschland in die Schweiz fliehen musste, weiter nach Frankreich zog, bis die Familie 2 Jahre später endlich Asyl in England fand.
Meine Eltern waren großartig. Sie haben uns irgendwie den Eindruck gegeben, dass das alles ein großes Abenteuer war. Als wir in Paris lebten, da standen mein Vater und ich einmal zusammen und schauten hinunter auf die Dächer von Paris. Und da soll ich gesagt haben, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?
Judith Kerr, ihr Vater, mit dem sie über die Dächer von Paris schaute, war der lange vor 1933 vor den Nationalsozialisten warnende, der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr. Wie sehr die in Berlin geborene Schriftstellerin und Zeichnerin in England verwurzelt war, zeigt sicherlich auch der immense Erfolg, den sie dort mit über 20 Kinderbüchern hatte. Nicht alle sind bislang ins Deutsche übertragen worden. Über ihr eigenes bewegtes Leben hat Judith Kerr sich noch einmal in ihrem Buch Geschöpfe gebeugt. Es erschien im Juni 2018 zu ihrem 95. Geburtstag. Übersetzt hat es die Journalistin Ute Wegmann und mit ihr bin ich nun verbunden. Guten Abend, Frau Wegmann.
Guten Abend.
Sie haben Judith Kerr 2011 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl getroffen. Was haben Sie aus dieser Begegnung mitgenommen und sind Sie mit ihr in Verbindung geblieben?
Es war damals so, dass ich richtig ein bisschen gekämpft habe, diesen Termin zu bekommen bei ihr. Es hat lange gedauert und die Ehrfurcht wurde immer größer. Und als ich ihr dann so gegenüberstand, muss ich sagen, war ich schon wirklich sehr beeindruckt und beseelt. Sie hat eine ungeheure Aura. Sie ist ja eine kleine, zarte Person gewesen. Und sie ist von einer Freundlichkeit und Offenheit und Direktheit und Ehrlichkeit. Und sie ist sehr humorvoll gewesen. Und das war eine wirklich beeindruckende Begegnung. Wobei ich glaube, dass das allen Menschen so gegangen ist, die sie kennenlernen durfte. Und ich sage das wirklich ihr. Ich empfinde das als ein sehr großes Glück und nahezu als ein Geschenk, dass ich sie treffen durfte und dass ich mit ihr sprechen konnte damals.
Wissen Sie, Frau Wegmann, was es ihr bedeutete, dass das Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl in Schulen gelesen wird, dass es exemplarischen Wert gewonnen hat, auch für alle, die nachvollziehen möchten, wie Kinder den Weg ins Exil erleben?
Das Buch war sozusagen der Türöffner wieder nach Deutschland. Das Buch hat ja 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen und da wurde sie eingeladen und eine Schule in Berlin wurde nach ihr benannt. Und das erzählt sie auch in der Autobiografie und hat sie auch immer wieder in Interviews gesagt. Das ist für sie ein ganz wichtiges Moment gewesen, weil sie da auch gespürt hat, wie man ihr begegnet. Und es war ihr ungeheuer wichtig, den jetzt nachfolgenden Generationen, zu denen ja auch ich schon gehöre, mitzuteilen, dass sie bitte keine Schuld empfinden sollen, dass sie sich nicht für Dinge schuldig fühlen sollen, mit denen sie ja gar nichts zu tun hatten, vielleicht sogar noch nicht mal ihre Eltern. Und von daher ist dieses Buch viel, viel mehr als eine Literatur, die man auch heute noch genauso lesen kann, wie man sie vor 40 Jahren lesen konnte. Vor 40 Jahren war sie ein Tabubrecher durch die Thematisierung des Nationalsozialismus, die Thematisierung von Deportationen, sie thematisiert ja auch Suizid und all solche Dinge. Das war was ganz Besonderes in den 70er Jahren, aber es war eben mehr. Es war auch sozusagen wieder ein Schritt von Judith Kerr zurück nach Deutschland, eine Kontaktaufnahme, Freunde zu finden hier und das war ganz wichtig.
Sie lebte seit 1936 in Großbritannien. Während der Kriegsjahre hat sie als Lehrerin gearbeitet, später als Textildesignerin. Sie war Lektorin bei der BBC. Vor allem aber liebte sie es, glaube ich, Bücher zu illustrieren, noch mehr als zu schreiben. Und wenn man sich Bilder von ihr anschaut, dann sieht man eine zufrieden lächelnde Frau an ihrem Arbeitstisch. Sie haben als Übersetzerin der Autobiografie natürlich den ganzen Lebensbogen von ihr vor Augen. Gibt es eine Geschichte, eine Episode, in der sich die Lebenseinstellung von Judith Kerr bündelt?
Sie haben dieses Zitat vorhin gespielt. Das ist so ein Zitat, was ganz wichtig ist, weil man daran sieht, dass das eine positive Fluchtgeschichte ist. Wir haben viele Fluchtgeschichten gehört in letzter Zeit und das ist eben eine positive. Und damit zeigt sie auch, drückt sie aus als Kind, damals schon, und das hat sich gehalten bis an ihr Lebensende, dass sie eine Gabe hatte, nach vorne zu schauen. Sie hat wirklich die positiven Dinge gesehen, sie hat immer nach vorne geguckt, sie hatte eine Geborgenheit, glaube ich, in der sie auf irgendeine Weise doch groß geworden ist, so verrückt wie das klingen mag bei der Geschichte, die sie erlebt hat. Und sie hat über ihren Vater gesagt, er hatte das Talent, glücklich zu sein. Ich glaube, dass sie dieses Talent von ihm geerbt hat. Das ist auch vielleicht eine Haltungssache, eine Mentalitätssache. Aber auch Alfred Kerr hat ihr in einem seiner letzten Briefe geschrieben, du musst glücklich sein. Und es klingt eigentlich ja für uns, wenn wir es so hören, fast wie eine Bürde. Aber wenn sie gefragt wurde, danach hat sie immer gesagt, ja, ich habe das einfach so gemacht. Und in Berlin auf dem Literaturfestival 2016, glaube ich, war es, da hat sie auf der Bühne gesagt vor diesem ganzen großen Publikum, ich mache immer, was mein Vater sagt, als sie gefragt wurde. Und das war interessant, weil sie hat es im Präsens formuliert. Und wenn man die Autobiografie liest, da kommt man an eine Stelle, wo sie sagt, ich kann auch heute noch 70 Jahre nach seinem Tod mit meinem Vater jeden Tag ein Gespräch im Kopf führen. Und als die Autobiografie ins Deutsche übertragen war, da hat sie mich tatsächlich angerufen, was mich ungeheuer gefreut hat. Und sie hat gesagt, wissen Sie, Frau Wegmann, ich wollte mich bedanken für dieses schöne Buch. Ich bin jetzt manchmal wie mein Vater. Ich schaue mir die Welt so gerne an. Ich gehe so gern spazieren. Und es ist, glaube ich, nie passiert, dass sie mal einmal nicht von ihrem Vater gesprochen hat.
2016 war auch das Jahr, in dem das Buch »Ein Seehund für Herrn Albert« auf Deutsch erschien. Ein seit langem selbstbebildeter Jugendroman, in dem sie ja auch auf eine Begebenheit, die ihr Vater erlebt hatte, dann zurückgreift. Also auch eine Weise, in Verbindung zu bleiben mit ihm.
Ja, richtig, genau. Und das war wirklich für sie aber so wie eine Selbstverständlichkeit. Also sie war wie in einem immerwährenden Kontakt mit ihm.
Die Verbindung zu ihrer Geburtsstadt ist ja auch nie abgerissen. Sie kam häufiger auch zu den Verleihungen des Alfred Kerr Darstellerpreises, der jährlich beim Theatertreffen verliehen wird und den sie mit ihrem Bruder zusammen gestiftet hat. Sie fühlte sich aber klar als Britin, oder?
Das war ganz klar, ja. Sie war eine Britin durch und durch, das hat sie auch gesagt oft. Aber der Alfred Kerr Preis und natürlich auch das Alfred Kerr Archiv, das sind ganz wichtige Dinge für sie gewesen, weil sie da gesehen hat, wie sehr man ihren Vater ehrt, wieder ehrt in Deutschland. Und das waren für sie auch wichtige Verbindungen, dann wieder natürlich nach Berlin und überhaupt in ihr Geburtsland, muss man sagen. Und vor allen Dingen war das Archiv auch noch in einer Hinsicht sehr wichtig. Sie hat im Rosa Kaninchen und in der Trilogie ja ausdrücklich eine fiktionalisierte Geschichte geschrieben. Das hat sie immer wieder betont. Das ist angelehnt an ihre Familiengeschichte, weil sie ihren Kindern den Fluchtweg und die Dinge, die passiert sind, nahe bringen wollte, weil sie ihren Kindern das erzählen wollte. Aber es ist fiktionalisiert. Und sie sagt, vieles habe ich damals noch nicht gewusst, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre. Vieles habe ich erst erfahren durch die Briefe, die ich da im Archiv einsehen konnte, die ich gelesen habe. Und das war für sie ganz wichtig in der Autobiografie zum Beispiel, die Dinge, die sie ein bisschen schräg oder aus einer anderen Perspektive dargestellt hat in der Trilogie, dass sie die gerade rückt in der Autobiografie.
Hat sich Ihr Blick, Frau Wegmann, auf die Autorin und Grafikerin Judith Kerr im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeit verändert?
Also wenn man natürlich so ein Gesamtwerk kennt und sich so intensiv mit jemandem beschäftigt, wie ich es jetzt mit Judith Kerr gemacht habe, ich habe ja auch die Ausstellung mitkuratiert, die damals im Kinderbuchmuseum in Troisdorf lief, zu ihrem 90. Geburtstag zum ersten Mal ihre Werke in Deutschland präsentiert, ihre Werke, wirklich ihr illustratives Werk. Denn sie hat ja immer gesagt, ich bin Illustratorin und keine Schriftstellerin. Und je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe und vor allen Dingen natürlich durch die Übersetzung der Autobiografie, muss ich schon sagen, dass ich sie einfach wirklich großartig finde und dass ich ihren Humor bewundere und ihre Leichtigkeit, die sie hatte, und ihre Großzügigkeit, aber auch ihre Bescheidenheit und ihren Fleiß. Sie hat jeden Tag gearbeitet, und als ich letzte Woche erfuhr schon, dass sie nicht mehr arbeitet, habe ich gedacht, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Jeden Tag hat sie gearbeitet und jeden Tag hat sie gezeichnet. Und als ich sie damals interviewt habe, da hat sie gesagt, ich mache jetzt ein neues Buch, und Touchwood, ich denke zum ersten Mal, ich weiß, wie man das macht. Wahrscheinlich auch ein Irrtum. Und das ist wirklich Judith Kerr. Das ist einfach wunderbar, dass sie auch so bescheiden geblieben ist. Ja, da hatte sie ja nun schon, Sie haben es, glaube ich, eben gesagt, 20 Bilderbücher illustriert.
Judith Kerr ist am 22. Mai in London gestorben. Ute Wegmann hat ihre Autobiografie Geschöpfe für den Kölner Verlag Edition Memoria übersetzt und im Gespräch Erinnerungen an Judith Kerr mit uns geteilt. Dafür, Frau Wegmann, herzlichen Dank.
Danke.
Und nun erreichen wir noch die Filmregisseurin Caroline Link. Guten Abend, Frau Link.
Guten Abend.
Sie haben gerade, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, gedreht. Jetzt sind Sie im Tonstudio und in gut 2 Wochen wird der Film fertig sein. Es ist ja unglaublich traurig, dass Judith Kerr ihn nicht mehr sehen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass sie doch sehr gespannt darauf war, wie Sie, Frau Link, die Geschichte ja auf Ihre Weise beleben.
Ja, ich habe diese Nachricht von Judith Kerrs Tod heute Morgen bekommen und ich war wirklich sehr traurig. Ich bin ins Tonstudio gekommen und das Erste, was meine kleine 9-jährige Hauptdarstellerin, die Anna spielt, gesagt hat, ist, ach schade, ich hätte sie so gerne kennengelernt, die Frau, die ich als Kind spiele. Die hatte sich tatsächlich schon mal überlegt, ob sie mit ihren Eltern nach London fährt und an die Tür klopft von Judith Kerr und sagt, hallo, ich bin du. Aber das haben sie dann leider nie gemacht und jetzt ist es zu spät. Das ist wirklich sehr traurig für uns alle.
Sie war bestimmt sehr, sehr freundlich aufgenommen worden.
Ja, das hört man ja, dass sie so eine bezaubernde, reizende, sanfte Frau war.
Wie, Frau Link, haben Sie denn versucht, die Stimmung des Buches einzufangen? Also dieses allmähliche Begreifen, dass das Exil ein dauerhaftes sein wird, dass die Heimat endgültig verloren gegangen ist.
Also Filme brauchen ja immer oder folgen ja anderen Regeln als ein Roman. Und ich habe dieses Buch, was ich als junges Mädchen gelesen habe, jetzt als erwachsene Frau, als dieses Filmangebot kam, nochmal gelesen und habe mir überlegt, okay, was könnte das sein, was die Zuschauer fesselt? Ist es das, was passiert? Weil so furchtbar viel passiert ja eigentlich gar nicht in der Geschichte. Aber das, was an dem Buch so fasziniert und was hoffentlich auch im Film gelingen wird, ist, dass man diese Atmosphäre rüberbringt, die Judith Kerr so schön beschrieben hat, dieses tapfere Weitergehen, dieses Positive, was ihr Vater ihr vermittelt hat und ihre Eltern ihr beide vermitteln wollten und konnten und ihrem Bruder auch. Es lohnt sich immer nach vorne zu schauen. Wenn du zu viel zurückschaust, verpasst du viel, was vor dir liegt. Guck, wo wir sind. Vielleicht können wir nicht mehr nach Hause gehen, aber dafür sind wir an anderen Orten jetzt zu Hause. Und das hat mich sehr gerührt beim Lesen. Das fand ich auch sehr erwachsen und auch für erwachsene Zuschauer und Leser interessant und rührend. Und dieses Thema Verlust und trotzdem tapfer weitergehen, das fand ich dann sozusagen den roten Faden, der mich durch diesen Film geführt hat.
Das heißt, durch die Filmarbeit haben Sie auch einen noch etwas anderen Blick für die Wirklichkeit von Exil bekommen?
Ich habe mich ja schon mal 2001 mit der Geschichte von Stefanie Zweig beschäftigt, in Nirgendwo in Afrika. Das war ja auch eine Geschichte einer jüdischen Familie, die 38, also ein bisschen später als die Familie Kerr, Deutschland verlässt und die dann aber in Kenia landen, völlig unfreiwillig, weil sie da eigentlich nie wirklich hin wollten. Und das war natürlich auch ein sehr bitteres Schicksal zunächst, was dann aber auch, das Land wurde dann auch für dieses kleine Mädchen damals ein Zuhause. Und deswegen kannte ich schon ein bisschen diese Gefühlswelten und dieses Gefühl von den Menschen von damals und natürlich auch von heute, was es wohl bedeuten mag, in einer völlig fremden und manchmal geradezu feindlichen Welt ein neues Zuhause aufzubauen und dass dann eben die größte Stärkung und das Einzige, was einem bleibt, die Familie ist, mit der man dann an diesen Orten ist.
Judith Kerr hatte ein enges Verhältnis zu ihrem Vater, ein etwas schwierigeres zu ihrer Mutter. Wir haben gerade von Ute Wegmann gehört, dass ihr Vater ihr aufgegeben hat, jeden Tag glücklich zu sein und dass sie diesen Rat, dieses Gebot auch befolgt und wirklich belebt hat. Spielt Alfred Kerr in Ihrem Film Frau Link auch eine zentrale Rolle?
In allen meinen Filmen, das überrascht mich manchmal selber, spielen ja diese Vater-Tochter-Beziehungen eine Rolle. Und das war auch eben in Nirgendwo in Afrika schon so und ist auch in dieser Geschichte wieder so. Das ist auch die Konstellation, die mich an dem Jugendbuch immer am meisten interessiert hat. Ich habe mich dann sehr mit Alfred Kerr beschäftigt und diese Figur war mir dann irgendwie mindestens genauso wichtig wie die kleine Anna, die in dem Kinderbuch ja die Hauptrolle spielt. Und deren Beziehung zueinander hat mich auch sehr gerührt. Man hatte ja den Eindruck, dass Alfred Kerr in seinem Berufsleben, in seiner Welt ein völlig anderer Mensch war als Familienvater. Als Familienvater war er offensichtlich sehr sanft, sehr liebevoll, sehr gescheit mit seinen Kindern und hat sie immer sehr, sehr ernst genommen und hatte eben diesen positiven Gedanken, ihr dürft nicht verzweifeln, ihr müsst wirklich das Schöne im Moment sehen, wobei er ja als Kritiker auch ein Vernichter offensichtlich war oder ein Mann des harten, direkten, ehrlichen Wortes.
Gefürchtet.
Gefürchtet, ja.
Wann kommt Ihre Verfilmung von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl in die Kinos?
Wir wollen den Film gerne an Weihnachten ins Kino bringen und es wäre wirklich ein ganz großer Wunsch von mir gewesen, diesen Film vorher der Judith Kerr zu zeigen. Wir haben schon geplant, bald nach London zu fliegen, ihr den Film dort zu zeigen und ich war wahnsinnig gespannt, was sie dazu sagt. Und vor allem hätte ich sie auch gerne einmal ihr persönlich die Hand gegeben. Ich habe sie am Telefon ein paar Mal erlebt und da war sie eine bezaubernde, warmherzige, fröhliche Frau. Aber ich habe sie leider nie persönlich kennengelernt.
Caroline Link, auch Ihnen vielen Dank für das an Judith Kerr erinnernde Gespräch.
Dankeschön.
Ein ausführliches 2017 mit Judith Kerr geführtes Gespräch können Sie auf unserer Homepage Deutschlandfunk Kultur und in unserer Audiothek-App abrufen. Selbstermächtigung und Kampf gegen toxische Männlichkeit, das sind Schlagworte, die junge Feministinnen laut einsetzen, um gehört zu werden. Pussy Power gehört auch dazu. Es ist die Antwort auf den Pussy-Grabbing-Skandal, für den Donald Trump mit vulgären Worten noch vor seiner Wahl sorgte. Für ein feministisches Projekt haben sich nun an der Berliner Volksbühne zwei Frauen zusammengetan. Die Schweizer Autorin Katja Brunner hat den Text »Die Hand ist ein einsamer Jäger« geschrieben. Pina Karabulut hat ihn in der kleinen Spielstätte im dritten Stock zur Uraufführung gebracht. Und bei mir ist nun die Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie laut, wie feministisch, aktivistisch ist es auf der Bühne im dritten Stock zugegangen?
Na, es war schon eine typische Karabulut-Inszenierung. Schrill, bildstark, poppig, aber vor allem pink. Das erste Bild ist noch so in Rotlicht getaucht. Da stemmen die fünf jungen Spieler, drei Frauen und zwei Männer auf dem Boden, sitzen zu ihren Hüften in die Höhe, stöhnen und singen wie bei so einem Tantra-Orgasmus-Seminar. Und dann verwandelt sich die Szenerie aber in so ein rosa beleuchtetes Sportstudio mit Gymnastikbällen und Spiegelwand. Alle Spieler sind so als rosa Pop- und Fitnessmädchen verkleidet mit so Lolita-Püppchen, Perücken und entsprechenden Beckenbewegungen. Und in diesem Raum werden dann alle möglichen Szenen ganz schnell und ironisch und überdreht gespielt.
Katja Brunner ist erst 28. Mit 22 hat sie den renommierten Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen als jüngste Autorin der Geschichte des Festivals. Wovon handelt denn nun dieses neue Stück?
Es ist so eine assoziative Szenencollage. Also Figuren, Handlungen gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt aber so einen inhaltlichen Glutkern und das ist der Körper der Frau, der hier so zum Schauplatz wird. Also es gibt das Hungermädchen, das auf sein Verschwinden wartet. Es gibt den Chor der Bulimikerinnen. Es gibt Prinzessin Zelda, die Lolita-köpfige Männerfantasie. Ein von außen gesteuerter Gefälligkeitsroboter, wie Brunner auch schreibt.
Vorweihnachtlich gut ausgeleuchtete Ausstellung. Ganz jährlich makellos besuchbar. Prinzessin Zelda.
So eine Lolita-Haftigkeit, so dieses lutscherverzehrende Wesen von innerer Strahlkraft. Aber nie zu groß darf sie sein, die Strahlkraft.
Oder nie nicht niedlich, denn eine Art gefährlicher Niedlichkeit ist immer nur dann okay, wenn sie keine Spuren eigenständigen Denkens aufweist.
Wenn ja nicht zu viel gedacht wird in dem Lolita-Köpfchen, wenn ja nicht zu viel darin passiert, sondern eine reduzierte Sendezeit.
Ja, für immer reduzierter Winterdienst.
Schön immer eisig sein soll es sein in dem Lolita-Köpfchen, schön immer vereist und die Hirnhalterin verreist.
Ja, damit man da gar nicht auf die Idee käme, dass da Gedanken gegangen werden könnten. Nein, da ist heißt Packeis und auf Packeis gedeiht kein Garten der Autonomie, da gedeihen nur kleine Eisblumen.
Ja, man hört eben, wie diese Frauen wie bei so einer Körperschau aus- und vorgestellt werden. Es geht auch irre schnell. Alle sind so zwischen Selbstkasteiung und Rebellion mit ganz unterschiedlichen Überlebensstrategien dann vorgestellt. Und dieser Titel, Die Hand ist ein einsamer Jäger, bezieht sich auf den Monolog eines Teenager-Mädchens, das das Gefühl von so einer übergriffigen Männerhand im Slip beschreibt, die sich da so eingräbt und spitz und hart herumwühlt. Etwas, was dem Mädchen bei fast jedem Party tatsächlich widerfährt. Aber auch die Männer werden in den Blick genommen, also im Hodenclub, in dem sie sich und ihre Männlichkeit abfeiern zum Beispiel.
Das Stück will eins sein für junge Frauen, die zum Empowerment, also zur Selbstermächtigung aufgerufen werden. Ist es das?
Na, es ist schon ein feministisches Stück, das die Themen aufgreift, die so in der Luft liegen. Also Kritik an den männlichen Privilegien, Kritik des weißen Mannes, Kritik auch am Bild der Frau als reines Sexspielzeug. Sie kritisiert aber auch die Frauen, die sich in Hungern und Erbrechen retten, um dann so vor diesem männlichen Blick zu bestehen. Also der Frauenkörper als Kampfplatz ist jetzt natürlich kein ganz neues Thema. Aber Katja Brunner ist eben auch eine große Sprachspielerin und auch eine Autorin ohne Schamgrenzen, auch ohne Moralgrenzen im besten Sinne. Also bei ihr darf eben auch immer alles gesagt und gedacht und geträumt werden. Also in ihrem Debütstück war das ja auch so, da hat sie den Missbrauch eines Vaters an seiner Tochter als Liebesgeschichte erzählt, und zwar aus der Sicht der kleinen Tochter. Und ihre Sprache ist wirklich immer so ganz skrupellos, aber auch feinfühlig. Das war wirklich eines der besten Debütstücke, die ich je gelesen habe. Und auch hier wird der Text eben am spannendsten, wenn er über die Schablonen hinausgeht. Also wenn zum Beispiel dann der Chor der Bulimikerinnen antritt, die nicht als Opfer dargestellt werden, sondern wirklich wütend auf alles kotzen, vor allem auf den Gender Gap. Also in den besten Momenten ist sie da wirklich anarchisch. Aber ich finde trotzdem, dass es mehr so ein Stückchen ist, mehr so eine Fingerübung für diese eigentlich sehr talentierte Autorin. So kleine Mosaikstückchen sind es. Sprachlich schon gewaltig, aber thematisch dann doch ein bisschen abgehangen.
Und Pina Karabulut, wie bringt sie diese sehr unterschiedlichen Frauenfiguren auf die Bühne?
Ja, wirklich sehr knallig, surreal, schräg, komisch, auch als Szenencollage, für die sie hier mit diesem Sportstudio aber eine gute Klammer findet. Und sie hat so zwei Strategien. Die eine ist, Frauenstereotype so in all ihrer Doofheit vorzuführen. Also der Laufsteg inklusive Flitter und Windmaschine wird da natürlich zitiert. Dann dieses immer heiße Partygirl und die dominante Powerfrau. Dann so Pop-Videos von sexy Stars und Sternchen werden nachgespielt. Auch im Orgasmen sehr realistisch vorgespielt. Das ist ziemlich eindrücklich. Und die zweite Strategie ist aber, die Frauen so in ihrer Weiblichkeit zu feiern. Also in einer Szene müssen dann alle so die leuchtende Plastikvagina ihrer sexuell befreiten Heiligen küssen. Und das ist schon wirklich eine handwerklich sprudelnde, gut gemachte Inszenierung. Diese jungen Spieler haben auch wirklich eine unglaubliche Energie, was aber allerdings nicht daran ändert, dass der Abend dann inhaltlich und ja auch optisch so hauptsächlich Allgemeinplätze verhandelt und offene Türen einrennt. Also ich bin da jetzt nicht neu frauenbepowert aus dem Theater geschritten, könnte aber auch daran liegen, dass es eben eher auch ein Popabend für die Generation unter 30 ist.
Noch ganz schnell, Barbara Behrendt, ein Wort zu dem, was heute in der Süddeutschen Zeitung und auch im Tagesspiegel kolportiert wurde, also Gerüchte über die möglichen Intendanten der Berliner Volksbühne, Kai Voges, Armin Petras, Constanza Makras und natürlich René Polisch sind die Namen, die da gehandelt werden. Wurde darüber, also über den möglichen Favoriten des Kultursenators, geredet in der Pause?
Nee, also das war jetzt da nicht das große Gesprächsthema, aber man merkt schon immer, dass es so ein bisschen mitwabert, weil der Kultursenator sich ja vielleicht auch im Juni vor der Sommerpause noch dazu äußern will, wenn es wirklich eine Entscheidung gibt. René Polisch soll auch sein Favorit sein, aber gut, also diese ganzen Gerüchte, Mutmaßungen sind da auch wirklich immer mit Vorsicht zu genießen. Es wäre natürlich ein Anknüpfen an die alte Castorf-Volksbühne mit Polisch. Er könnte tolle Schauspieler mitbringen, Sophie Reuss, Martin Wuttke, aber er hat eben auch noch nie ein Haus geleitet. Insofern weiß ich gar nicht, ob er so die Idealbesetzung ist, aber ja, wir werden es rausfinden.
Barbara Behrendt war bei Fazit zu Gast. Sie hat die Uraufführung von Die Hand ist ein einsamer Jäger an der Volksbühne Berlin besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Die Autorin Johanna Benz hat für ihr Radio-Feature Bella Palanka, abgeschoben ins serbische Nirgendwo, den Civis Medienpreis bekommen. Die Produktion von Deutschlandfunk Kultur erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Audio Lang. Darin geht es um einen jungen Mann, einen gebürtigen Serben, der in das Land seiner Eltern abgeschoben wird, weil er in Deutschland kriminell geworden ist.
Mein Name ist Emre Gradina, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe 22 Jahre in Deutschland gelebt und wurde jetzt abgeschoben nach Serbien, direkt aus dem Knast in Trier. Ich wohne jetzt in Bella Palanka. Bella Palanka ist ein kleines Dorf und ich versuche mir jetzt hier ein neues Leben aufzubauen.
Die Kriminalakten beschreiben ihn als jemand, der nicht will, der sich nicht bemüht, der immer weitermacht, egal was passiert. Wieso hast du es nicht kapiert, frage ich. Weil ich dumm war und wenig Optionen hatte, sagt er.
Der Civis Medienpreis zeichnet jährlich Programmleistungen aus, die sich in herausragender Weise mit Themen der Migration, Integration und kulturellen Vielfalt beschäftigen. Bei der Gala im Auswärtigen Amt in Berlin wurden heute Abend 14 Programme im Bereich Film, Fernsehen, Radio und Internet ausgezeichnet. Am Wettbewerb beteiligten sich insgesamt 767 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz. Der neue Leiter des Schauspiels Köln ist der alte. Stefan Bachmann soll nun doch über 2021 hinausbleiben. Im Januar hatte die Stadt angekündigt, der Salzburger Theaterchef Karl Philipp von Maldegem werde die Leitung des Schauspiels übernehmen. Diese Entscheidung hatten Kulturschaffende heftig kritisiert, woraufhin Maldegem ablehnte. Die internationale Studentenorganisation Erasmus Student Network hat die Karls-Medaille für europäische Medien erhalten. Gerade in derzeit schwierigen Zeiten, in denen Europa unter Druck stehe, sei Erasmus ein ermutigendes Symbol, das für die Zukunft des europäischen Projekts stehe, sagte Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp zur Preisverleihung. Das Erasmus Student Network ist eine nicht kommerzielle internationale Studentenorganisation in Europa. Es betreut Austauschstudenten und unterstützt die Integration vor Ort. In der Provenienzforschung wollen Deutschland und Frankreich künftig enger zusammenarbeiten. Das gab das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste bekannt. Mit seinen französischen Partnerorganisationen hatte es bereits nach dem Kunstfund Gurlitt Informationen ausgetauscht. Vorgesehen ist eine Zusammenarbeit bei der Erforschung von NS-Raubgut, der Dokumentation und der Öffentlichkeitsarbeit.
Die Opern-, Lied- und Konzertsängerin Brigitte Fassbender führt seit den frühen 90er Jahren Opernregie. Die Liste der von ihr realisierten Aufführungen ist beeindruckend. Für das Gärtnerplatztheater in München hat Brigitte Fassbender Hans-Werner Henzes komische Oper Der junge Lord inszeniert. Und so hat sie sich vor der Premiere über das Werk geäußert.
Mein Schwerpunkt ist schon die Düpierung der Menge. Aber so ist es auch gewollt von Henze und Bachmann. Das Libretto ist Kongenial von Ingeborg Bachmann. Eine wunderbare Sprache, eine herrliche Sprachmusik. Sie haben da großartig zusammengearbeitet. Und die Musik finde ich ganz grandios, süffig, handwerklich genial. Es ist eine Riesenherausforderung. Es sind manchmal 100 Leute auf der Bühne. Es hat einen Riesenchor. Da ist alles drin, was uns auch bewegt. Leider Fremdenhass und Denunziation und Neid. Und unser Verhalten wird doch auch sehr aufs Korn genommen.
Der junge Lord ist das sechste Werk, für das Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann sich zusammentaten. Das Libretto basiert auf Wilhelm Hauffs Märchen Der Scheik von Alexandria und seine Sklaven. Die Musikkritikerin Franziska Stürz hat die Münchner Premiere erlebt. Guten Abend, Frau Stürz.
Guten Abend aus München.
Die Geschichte spielt in einem Provinzstädtchen, das von einem englischen Adligen besucht wird. Der interessiert sich herzlich wenig für die Bewohner von Hülsdorf-Gotha und verbringt lieber Zeit mit den Leuten vom Wanderzirkus, was zur Folge hat, dass die Stimmung ihm gegenüber feindselig wird, jedenfalls so lange, bis Sir Elgar Besuch von einem exzentrisch auftretenden Neffen bekommt. Ich will nicht alles nacherzählen. Lassen Sie uns mit der Frage anfangen, wie gegenwärtig die Gesellschaft denn ist, die Brigitte Fassbender um den fremden Adligen und seinen vermeintlichen Verwandten versammelt.
Ich möchte ihr nicht unterstellen, dass sie nicht an eine heutige Gesellschaft gedacht hat. Was sie auf der Bühne zeigt, ist doch eine Gesellschaft, die ja, etwas gestrig wirkt. Das geht vor allen Dingen durch die Kostüme von Dietrich von Grebmer, die doch eher im 19. Jahrhundert angesiedelt sind. Also wir sehen zwar bunte Farben, vor allen Dingen dominiert die Farbe schrilles Grün für die Damenwelt, aber da werden eben Kostüme getragen, die könnten auch in My Fair Lady vorkommen.
Der Adel berauscht an sich selbst und so sehr die Kleinbürger sich erregen, verhalten sie sich doch sehr opportunistisch. Sie wollen vor allem gefallen. Brigitte Fassbender hat ja im Libretto den Ausdruck von Neid, von Fremdenhass und auch Lust an der Denunziation gefunden und auch benannt. Wie politisch interpretiert sie den Stoff?
Ja, ich finde da keine aktuellen politischen Bezüge. Es ist natürlich, die Geschichte ist wirklich gut. Sie ist wirklich gut umgesetzt, dass diese Gesellschaft von Hülsdorf-Gotha letztendlich auf das Geld aus ist von Sir Edgar. Ja, also da kommt ein reicher, exzentrischer Adliger und man erwartet und erhofft sich natürlich Vorteile. Und man erhofft sich auch gesellschaftliche Vorteile. Also das ist diese zweite Szene im ersten Akt, wo dann bei der Baronin Grünwiesel eben eine Teeparty stattfindet von lauter Damen, die alle sich wahnsinnig nicht toll erhoffen, wie sie jetzt da glänzen können, indem sie mit dem Sir Edgar in Kontakt treten. Und er verweigert das. Er verweigert sogar den Besuch. Und das ist das, worauf die Gesellschaft dann so ärgerlich reagiert, dass dieser Adlige eben nicht zu ihnen kommt und stattdessen einfach mal einmal einen Wanderzirkus, den sie eigentlich vertreiben wollen, dann einlädt zu sich nach Hause und aus diesem Wanderzirkus den Affen nämlich nimmt und ihn dann den Leuten als seinen Neffen als dressierten Affen präsentiert und sie ahmen ihn dann nach. Also es ist eigentlich eine sehr tiefgehende Geschichte, die dahinter steckt und das zeigt Brigitte Fassbender auch so, wie die Geschichte das eigentlich vorgibt. Nur ich finde eben, dass durch die Kostümierung, durch die Verortung auch oder durch das Bühnenbild so ein bisschen ein Hauch von gestrigen oder von Plüsch oder um es im negativen Sinne zu sagen, das fällt mir zwar sehr schwer, obwohl ich Operette sehr liebe, aber doch sehr operettig darzubieten.
Als Dirigent des Abends hatte Anthony Bramall viel zu tun. Die Musik hat Tempo, die Bühne ist mitunter randvoll von Sängern und Darstellern. Es gibt Chorpartien. Wie hat sich das alles gefügt?
Ja, das war, würde ich sagen, fast für das Gärtnerplatztheater eine Nummer zu groß. Also das fällt mir auch schwer, das zu sagen, aber mir sind da teilweise fast die Ohren weggeflogen. Also es ist einfach eine derartige Masse an Musikern beteiligt. Das Theater ist nicht wahnsinnig groß. Der Graben ist sehr offen. Das Orchester hat sich für mich sitzend im ersten Rang sehr präsent angehört, um nicht zu sagen zu präsent. Die Musik von Henze klang teilweise sehr, sehr schroff, sehr schrill. Die Sänger kamen wunderbar über dieses Orchester, aber das heißt auch, dass sie wahnsinnig laut oder sehr forciert gesungen haben. Also da fehlte mir so ein bisschen die Feinheit, so ein bisschen der Raum auch für diese große Gesellschaft, die da abgebildet wurde. Ich will nicht sagen, dass das Gärtnerplatztheater sich übernommen hat, aber mir kam es etwas zu viel für den Raum vor.
Also alles in allem doch eher eine Enttäuschung.
Muss ich leider sagen. Ich finde, dass in dem Stück wahnsinnig viel steckt, aber es könnte wahrscheinlich in einem anderen Rahmen und auch vielleicht in einer etwas moderneren Lesart noch mehr für unsere heutige Zeit transportieren.
Brigitte Fassbender legt wenige Wochen vor ihrem 80. Geburtstag mit Der junge Lord eine neue Regiearbeit am Staatstheater am Gärtnerplatz vor. Darüber habe ich mit der Kritikerin Franziska Stürz gesprochen. Ihnen noch einen guten Abend.
Ihnen auch.
So allmählich befinden sich die 72. internationalen Filmfestspiele von Cannes auf der Zielgeraden. Am Samstag wird die von Alejandro González Iñárritu geleitete Jury die Goldene Palme verleihen. Und wir nutzen heute Abend die Gelegenheit, um über die ersten großen Favoriten zu sprechen und natürlich über die neuesten Filme im internationalen Wettbewerb. Patrick Wilinski ist für uns in Cannes. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie kommen gerade aus der Premiere von Il Traditore, den Marco Bellocchio gedreht hat. Wovon erzählt der italienische Altmeister?
Es geht um Tommaso Buscetta. Das war der Kronzeuge in den Maxi-Prozessen gegen die Cosa Nostra in den 1980er und 90er Jahren. Und der Film folgt ihm in den wichtigsten Phasen seines Lebens, nämlich wie er sich entscheidet, die Mafia zu verraten, für die er die erste Hälfte seines Lebens gearbeitet hat. Und das Spannende an diesem Film ist zunächst als Zeitdokument, wie genau Marco Bellocchio diese Zeit nochmal ins Leben einberuft. Wir sehen diese Prozesse fast minutengenau, wie sich diese Mafiosi aufregen, wie sie mit dem Richter feixen, wie sie sich natürlich gegen Buscetta wenden. Wirklich spannend wird der Film aber für mich in der zweiten Hälfte, wenn es um die Reflexion dessen geht, was dieser Mann angestellt hat. Denn Bellocchio hätte es sich leicht machen können und zum Beispiel einen Film über Falcone machen. Das war ja damals der Richter, der diesen Fall überhaupt ins Laufen gebracht hat, der dann auch umgebracht worden ist Anfang der 90er Jahre. Aber das wäre eben kein gebrochener Held. Und der Verräter, wie der Titel schon sagt, das war eben Buscetta. Es war nämlich nicht alles Selbstzweck, dass er damals gestanden hat. Das ist schon sehr spannend, wie in der zweiten Hälfte Bellocchio es auch schafft, über das Italien von heute zu sprechen.
Einer der großen Hoffnungsträger des Weltkinos ist der gerade mal 30 Jahre alte Franco-Kanadier Xavier Dolan. Sein letzter Film floppte zwar bei den Kritikern, aber die Liebesgeschichte Mathias et Maxime hat es nach Cannes geschafft. Kehrt denn Dolan damit wieder zu alten Formen zurück?
Für mich nicht, aber es gibt ja mittlerweile eine ganze Jüngerschaft, die hinter diesem Regisseur hinterherlaufen. Der ist ja gerade erst 30 Jahre alt geworden. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von diesem Film, weil von ihm immer gesagt wird, er schafft es, die Gefühlswelten junger Menschen in Kanada, nicht nur, aber in Kanada, einer gewissen Generation aufzufangen, vor allem ihr sexuelles Begehren. Das interessiert ihn ja ganz besonders. Und so wie der Titel es schon sagt, Mathias und Maxime sind zunächst Freunde, zwei Männer. Der eine geht ins Ausland, nach Australien, der andere fängt gerade in der Anwaltskanzlei seines Vaters an. Und für die Schwester des einen sollen sie sich vor der Kamera küssen, weil die so einen seltsamen Studentenfilm dreht. Und die küssen sich. Und dieser Kuss verändert auch dieses Freundschaftsverhältnis. Und dem folgt Xavier Dolan und fragt, war das überhaupt Freundschaft zwischen den beiden oder war das Liebe? Das finde ich schon sehr spannend, weil man damit auch gewisse Männlichkeitsbilder reflektieren kann. Allerdings finde ich, dass er es in diesem Film übertreibt. Dieser Film ist schon größenwahnsinnig. Die Figuren kommen uns nicht wirklich nahe. Diese Gefühle, das sind nur Posen. Also er lässt sie auch nicht wirklich reden. Es sind so Kinder, die nicht erwachsen werden wollen. Es hat viele sehr genervt, was wir hier gesehen haben, weil die Kamera auch permanent unzufrieden ist, eine neue Position sucht, sich ständig bewegt. Dann wird das dann auch alles noch mit einem Musikteppich, so postklassische Musik ist das immer, überflutet. Auf der Suche nach Gefühlen ist dieser Film nur schade. In 2 Stunden Laufzeit findet er kein einziges. Also ich muss sagen, das war wirklich schon eine Enttäuschung.
Welcher Film, Patrick Wilinski, ist denn bei den Kritikern gerade der große Favorit für die Goldene Palme?
Ja, Parasit heißt der Film des Koreaners Bong Joon-ho, der uns wirklich alle begeistert hat, weil das mal Kino-Kino war. Man saß im Kino, es wurde gejubelt, auch Szenenapplaus gab es, was es ganz selten gibt in Cannes. Die Geschichte ist auch sehr raffiniert konstruiert, muss man sagen. Alles spielt im heutigen Korea und wir bekommen eigentlich 2 Familien gezeigt. Die eine ist arbeitslos, Mutter, Vater, Tochter, Sohn und die andere ist reich, Mittelstand, eine unfassbare Villa haben sie, da will man sofort einziehen. Und peu à peu schleicht sich diese arme Familie in diese reiche Familie ein. Zunächst gibt der Sohn Unterricht der Tochter, dann wird die Schwester engagiert als Kunstlehrerin für den kleinen Sohn, dann wird der Vater der Chauffeur des anderen Vaters und plötzlich ist die ganze Familie mit dieser anderen Familie verbandelt, ohne dass die Reichen wissen, dass sie in Wirklichkeit eine ganze Familie eingestellt haben. Und dann beginnt ein 2. Film, wo ich wirklich nichts verraten möchte, weil der Film kommt in die deutschen Kinos und man muss sich das ansehen. Bong Joon-ho hat es geschafft, einen politischen Film darüber zu drehen, dass wir mit unserer Wohlstandsgesellschaft auch Ängste verdrängen. Und in diesem Haus, da wohnen alle Ängste des reichen Mittelstandes. Und ich fand sehr schön, wie er neben Humor auch damit spielt, dass die Reichen die Armut riechen können. Die sagen immer, wenn der Vater wieder weg ist, der Fahrer, irgendwie riecht das hier komisch. Und mit solchen kleinen Elementen zieht sich dann plötzlich der große Horror über diese Familie. Das ist wirklich ganz große Regiekunst, ein toller Film und natürlich auf Platz 1 bei den Kritikern hier in Cannes.
Man darf über die Aufmerksamkeit, die der Wettbewerb bekommt, natürlich nicht vergessen, dass es noch 4 weitere Sektionen gibt mit über 50 Filmen. Haben Sie da unerwartete Entdeckungen machen können?
Also ich muss von Liberté erzählen, von Albert Serra, der läuft hier in der Enceinte Regard und Fazithörer kennen den Namen, weil letztes Jahr gab es ja dieses sagenumwobene Volksbühnenstück unter dem gleichen Namen mit Helmut Berger in der Hauptrolle. Und Albert Serra, der spanische Regisseur, der hat dieses Volksbühnenstück jetzt verfilmt, aber als richtigen Film, nicht in Theaterkulisse. Und es geht ja um Libertäre, die damals im 18. Jahrhundert vom französischen Hof nach Preußen geflohen sind und irgendwie bleiben sie in einem Wald stecken und kommen nicht weiter. Und wie der Film das inszeniert, dieses Warten, aber auch dieses verkommene Sexuelle, was diese Menschen an den Tag legen, das steigert sich ins Perverse, Vulgäre, muss man sagen. Und trotzdem entwickelt der Film dadurch eine sehr interessante Kraft. Eine reine Provokation, eine Intervention, aber dieser Film richtet sich natürlich gegen dieses klassische Festivalkino, das wir hier en masse sehen. Und daher war das auch echt eine schöne Entdeckung in deiner Nebenreihe.
Am Samstag, wenn dann die Goldene Palme von Cannes verliehen wird, hören wir Sie, Patrick Wilinski, wieder. Für heute besten Dank für die Kritiken und einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Und Hans von Trotha lenkt in seiner Kulturpresseschau jetzt den Blick als erstes auf die Geschichte und den Alltag des Vereinigten Königreiches.
Den Briten war nicht zum Feiern zumute, als sich im Jahr 1919 der 100. Geburtstag von Königin Victoria jährte, erinnert Gina Thomas in der Frankfurter Allgemeinen. Und jetzt ist den Briten wieder nicht zum Feiern zumute. Oder doch? Einer feiert, auf seine Art. Und wer könnte das anders sein als das britischste aller britischen Gesichter, die der Brexit für unsere europäischen Augen in die vorderen Reihen des Unterhauses gespült hat, Jacob Rees-Mogg. Als der, Zitat Gina Thomas, konservative Politiker und glühende Brexit-Propagandist, der den Eindruck erweckt, mit den Allüren des viktorianischen Gentleman auf die Welt gekommen zu sein, vor Jahresfrist seine ersten Gastauftritte in Kulturpresseschauen und YouTube-Videos hatte, war er hierzulande völlig unbekannt. Jetzt nutzt er die Gunst der Stunde, sprich den Brexit und den 200. Geburtstag seiner Königin. Rees-Mogg hat ein Buch geschrieben, The Victorians, eine, so Gina Thomas, Eloge auf eine Zeit, Zitat Rees-Mogg, in der die Lebenserwartung zunahm, der materielle Wohlstand von Jahr zu Jahr wuchs und die Verfassung sich in herrlicher Weise zu einem beständigen und stabilen Staat entwickelte, Zitat Ende. Ein unverhohlener Angriff auf die, wieder Zitat, politisch korrekte Elite von heute. Es, so Gina Thomas, liest sich wie eine Werbebroschüre für das von den Brexit-Befürwortern in Aussicht gestellte Wiederaufblühen der nach dem Austritt aus der EU abermals über die eigenen Geschicke waltenden Nation. Die Viktorianer waren stolz auf das System, das sie geschaffen haben, zitiert Thomas Rees-Mogg, und wir sollten es auch sein. Fast wie eine Art Gegengift liest sich da das Zitat des Dichters Ezra Pound aus dem Jahr 1918. Für die meisten von uns ist der Duft der erloschenen Viktorianer derart unangenehm, dass wir bereit sind, die Vergangenheit dort bleiben zu lassen, wo wir sie gefunden haben. Gerade in diesen Tagen, in denen in Europa der Nationalismus fröhliche Urständ feiert, ist es eminent wichtig, im Auge zu haben, wie sich Politiker zur Vergangenheit verhalten. Paul Jandl zitierte aus gegebenem Anlass in der Neuen Zürcher Zeitung Thomas Bernhard mit dem Satz: In Österreich ist alles immer am schlimmsten gewesen. Mit der Schrotflinte, schreibt Jandl, habe Thomas Bernhard auf die Schatten der Vergangenheit geschossen und damit in einem vergangenheitsseligen Land auch immer wieder in die Zukunft getroffen. Auf der politisch ins Gerede gekommenen Insel Ibiza war Bernhard nicht, bemerkt Jandl, auf Mallorca dagegen schon. Von seiner Ferieninsel aus habe der Schriftsteller Thomas Bernhard gerne in die Heimat hinübergeschimpft. Die Schriftstellerin Theresa Präauer unterzieht umgekehrt von Österreich aus das im sogenannten Ibiza-Video sichtbare Interieur einer Stilkritik. Sie erkennt in der Süddeutschen Wende ohne Wiederkehr und beschreibt, wie sich zum Schäbischick der Einrichtungsgegenstände zuverlässig die Schäbigkeit politischen Denkens und Handelns gesellt. Das verblasste Orientmuster im Used Look, analysiert sie, tut, als gäbe es hier Geschichte und nicht immer bloß Geschichtsvergessenheit. Und diese Mischung aus Geld und Ideenlosigkeit, mit der sich auch Staaten führen lassen, liefert die Stilvorlage für die Einrichtung einer Mietfinca auf Ibiza. Zusammengewürfelt aus allerlei halbteuren Signature-Pieces, von denen eine das andere übertrumpft, ergibt das ein Bild der Beliebigkeit von Möbelhäusern. Oder auch von Kleiderkonfektionsketten, um noch einmal Paul Jandl und die NZZ zu zitieren. Von Bernhard würde es heute stilkritische Kommentare brauchen, in denen bauchscheue T-Shirts braungebrannter Vizekanzler vorkommen oder die Kanzler-Slimfit-Mode, die an die Verkäufer bei Peek und Kloppenburg erinnert. Was der Moment ist, daran zu erinnern, dass der kurz vor Ex-Kanzler der wahre geschichtsvergessene Schuldige am akuten Zustand Österreichs ist, dem jeder als Steigbügelhalter des eigenen Narzissmus recht gewesen ist. Der Österreicher, erklärt Paul Jandl, neigt dazu, sich selbst über den Kopf zu wachsen. Er bringt es bisweilen auf virtuose Weise fertig, in seinen schlechten Eigenschaften über sich hinauszuwachsen, und dann haben wir den Salat à la Ibiza. Und das letzte Wort hat naturgemäß Thomas Bernhard. Der Österreicher findet sich mit jeder Tatsache ab, oder er geht zugrunde, wenn er nicht dadurch längst zugrunde gegangen ist, dass er sich abgefunden hat.
Hans von Trotha hat für Fazit die Feuilletons vom 24. Mai gelesen. Dazu verabschiede ich mich. Mein Name ist Sigrid Brinkmann.